Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Und heute schauen wir gleich zweimal nach Frankreich. Wir beschäftigen uns mit dem jüngsten Skandal um Michel Houellebecq und wir berichten von Eric Vuillard, der zu Gast im literarischen Kolloquium in Berlin war. Zunächst aber eine traurige Nachricht. Im Alter von 98 Jahren ist die Lyrikerin Rivka Bassmann in Israel verstorben. Bassmann hat die deutsche Besetzung des Baltikums erlebt und überlebt, das Ghetto von Vilnius und das Konzentrationslager Kaiserwald. 1947 ist sie nach Palästina emigriert und hat es sich dort zur Aufgabe gemacht, die Dichtung der jiddischen Sprache mit Gleichgesinnten weiter zu pflegen. Hier ist die Stimme der Autorin. Sie liest den Anfang eines ihrer Gedichte.
Die ganze Nacht gerangelt sich mit Wemmen, mit Amalach. Ich weiß nicht, wer es hat gesiegt. Der Unheb-Tog ist beiden uns befallen und beiden uns verwiegt.
Die Stimme von Rivka Bassmann. Niki Grasser ist mit ihrem Werk gut vertraut. Sie übersetzt derzeit ihre Gedichte ins Deutsche. Und sie habe ich vor der Sendung gefragt, woran man ein Gedicht von Rivka Bassmann denn erkennen kann.
Ja, würde ich immer sagen, dass es auf den ersten Blick ganz einfach wirkt. Und was auch ganz wichtig ist, sie hat eigentlich immer in Jamben geschrieben und glaube ich schon in Jamben gedacht. Sie hat sehr einfache Gedichte geschrieben oder auf den ersten Blick einfacher. Wenn man die übersetzt, merkt man, wie kompliziert sie oft sind. Über alle möglichen alltäglichen Begebenheiten, über die Natur, über irgendwelche kleinen Vorkommnisse, über eine Nachbarin. Also das sind ganz alltägliche Geschichten, oft auch über Tiere. Aber die eigentlich in der Komposition dann gar nicht so einfach sind.
Ihre Dichtersprache war ja das Jiddische, eine Sprache, die sehr mit ihren Wurzeln auch verbunden war, mit ihrer Kindheit im Baltikum, in Vilnius. Was hat diese Sprache denn für Sie und auch für Ihr Überleben bedeutet?
Die hat für Sie eine Menge bedeutet. Ich glaube, das Jiddische und die jiddische Literatur und Kultur war ganz starkes Identitätsmoment, was nicht nur sie, sondern auch viele andere jiddische Künstler und Literaten am Leben gehalten hat. Da wurde eben im Vilnaer Ghetto zum Beispiel, gab es Literaturveranstaltungen, es gab Theaterveranstaltungen, es gab Opernveranstaltungen sogar. Und Rivka Bassmann hat zusammen mit anderen jungen Insassen des KZs, das war ein Frauen-KZ in Kaiserwald, das bei Danzig, hat sie Gedichte vorgetragen, eine andere hat gesungen, eine dritte hat getanzt und das haben sie sich buchstäblich unter der Pritsche vorgetragen und auch anderen mitgefangenen Frauen, um sich am Leben zu erhalten, um ihre Identität zu behalten und nicht ganz zu verlieren in diesem KZ.
Es gibt ja auch eine wirklich anrührende und auch abenteuerlich anmutende Geschichte, wie sie einen Teil ihrer Gedichte gerettet hat.
Ja, sie ist auf den Todesmarsch geschickt worden und sie hat ein paar Zettel mit Gedichten von sich im Mund, unter der Zunge mitgenommen.
Sie hat überlebt, dann eine Weile in Belgrad gelebt, 1945 bis 1947. Dort hat sie auch geholfen, jüdische Flüchtlinge von Europa aus nach Palästina zu schmuggeln und ist dann später mit einer der Einwanderungswellen, mit einer Aliyah, selbst nach Palästina emigriert. Sie hat im Kibbutz gelebt. Welche Gedichte hat sie denn in der neuen Heimat geschrieben?
Also dazu muss man vielleicht erklären, dass sie schon kurz nachdem sie nach Israel gekommen ist, zusammen mit Abraham Sutzkever, der die führende Gestalt war, in einer jungen Literatengruppe sich zusammengeschlossen hat. Die Gruppe hieß Junges Israel und das war auch sozusagen das Programm. Diese Schriftsteller, meistens waren es Lyriker, die haben erstens auch in einer Zeitschrift veröffentlicht, die Abraham Sutzkever leitete, die hieß Die Goldene Kette, Die Goldene Kate. Und ihr Programm bestand darin, das hohe Niveau der jiddischen Literatur der Vorkriegszeit jetzt in Israel sozusagen weiterzuschreiben. Das waren zwar fast alles Holocaust-Überlebende, aber sie waren ganz stark auch mit der zionistischen Idee verbunden Und ihr Ziel war, in ihrer neuen israelischen Heimat über Israel und über ihre Gegenwart zu schreiben. Insofern haben Sie dann natürlich mit Ihrer Frage nach dem Kibbutz wieder recht.
Also es war keine rückwärtsgewandte, keine, wie man ja so sagt, Städtellyrik.
Nein, ganz und gar nicht. Da haben die sich eher von abgegrenzt. Und was für sie das Überleben als jiddische Autoren aber in Israel umso schwieriger machte, weil in Israel war sozusagen die israelische Identität, die hing am Hebräischen. Und Jiddisch war überhaupt nicht angesagt. Das wurde ja sozusagen fast unterdrückt, eben als rückwärtsgewandt, als der Diaspora zugehörig.
Das heißt, sie hat aus einer Nische heraus gearbeitet und auch publiziert. Das ist noch nachzuvollziehen, denn tatsächlich, wenn man ihren Namen sucht, findet man sehr wenige Veröffentlichungen. Eine, die sie mit übersetzen, wird im nächsten Jahr erscheinen. Welche Art von Lyrik erwartet uns denn da?
Da wartet uns jetzt erstmal ein Ausschnitt aus ihrem Gesamtwerk. Und sie hat ja 11 Gedichtbände veröffentlicht. 2006 ist auch ihr Gesamtwerk in 2 Bänden herausgekommen. Sie hat bis fast zuletzt, kurz vor ihrem Tod, noch geschrieben. Und sie hat für diese Werke auch sehr hohe Preise in Israel erhalten, ist aber eben über Israel hinaus nur wenig bekannt geworden, in Deutschland gar nicht.
Sagt Niki Grasser, die derzeit gemeinsam mit Esther Alexander Ime Frontispitz ein Band mit Gedichten von Rivka Bassmann übersetzt. Und der wird im nächsten Jahr im Wuppertaler Arco Verlag erscheinen. Von den beiden Übersetzerinnen liegt bereits eine schmale Auswahl von Gedichten zu Rivka Bassmann im Hochrot Verlag in Berlin vor. Und dieses Buch heißt Tauben sprechen Jiddisch. Zu unserem nächsten Thema. Der französische Autor Michel Houellebecq sorgt ja gerne für Schlagzeilen. Etwa, wenn er zum Thema der Muslime in Frankreich schreibt und spricht. Sein jüngster Eklat aber ist im Kern ein Rechtsstreit. Gegenpart ist das niederländische Künstlerkollektiv Kirak, das ihn zum Darsteller eines Pornofilms machen wollte. Darüber wurde ein Vertrag geschlossen, den Houellebecq auch unterschrieben hat. Doch nun klagt er gegen den Regisseur Stefan Ruitenbeek. Unser Mitarbeiter Tobias Wenzel hatte Gelegenheit dazu, mit Houellebecq und auch mit dem Regisseur zu sprechen. Und hier ist seine Einschätzung.
Michel Houellebecq liegt auf dem Bett seiner Pariser Arbeitswohnung. Er raucht und trinkt Rotwein und sieht erschöpft und traurig aus. In seinem Roman »Die Möglichkeit einer Insel« heißt es, wenigstens einen Hund könne man glücklich machen. Wäre er zurzeit lieber ein Hund?
Vielleicht. Als mein Anwalt den Vertrag überprüft hat, den ich unterschrieben hatte, hat er etwas sehr Treffendes gesagt. Ein Tier hätte mehr Rechte. Der Vertrag, den Ruitenbeek mich hat unterschreiben lassen, zeigt, dass er meiner Meinung nach einfach ein widerlicher Mensch ist.
Er habe nur einen Absatz des Vertrags gelesen und einem Vertrauen unterschrieben, sagt er. Damit hat er wohl rückwirkend die Rechte an Filmaufnahmen von sich selbst beim Sex an den niederländischen Regisseur Stefan Ruitenbeek für alle möglichen Verwendungszwecke abgetreten. Seit der Regisseur den Trailer zum pornografischen Film mit Houellebecq veröffentlicht hat, empfindet er, Houellebecq, Scham und ekle sich vor Sex. Der Regisseur hat da kein Mitleid.
Es verletzt mich, dass er versucht, alle möglichen hässlichen Dinge auf mich zu projizieren.
Es begann mit einem Dreier im selben Bett, auf dem Michel Houellebecq nun liegt. Der Autor und seine Frau Lissis, beide maskentragend, um sich unkenntlich zu machen, ließen sich von Ruitenbeek beim Sex mit einer niederländischen Studentin für deren kostenpflichtigen Erotikkanal filmen. So das Paar. Dann habe es der dortigen Veröffentlichung aber nicht mehr zugestimmt. Der Regisseur sah in diesem Dreh aber auch schon den Beginn seines Filmprojekts. Dem widerspricht Houellebecq.
Nach und nach hat er mir gesagt, er kenne junge Frauen, die mit mir schlafen wollten in Amsterdam. Und meine Frau hatte ein Drehbuch geschrieben und es Ruitenbeek geschickt. Da hat er gesagt, er könne junge Frauen für dieses Drehbuch organisieren. Aber in Wirklichkeit hat ihn das Drehbuch überhaupt nicht interessiert. In Wirklichkeit wollte er nur Pornoszenen mit mir haben.
Die Welbecks sehen ihre Persönlichkeitsrechte verletzt, weil der Regisseur auch ihr Privatleben beschrieben hat. Sie hätten aber nur als Darsteller in dem fiktiven Film zum Drehbuch von Lissies Welbeck mitwirken und dafür mit Frauen Sex haben sollen. Das sei Unsinn, sagt Reutenbeek. Er habe immer klar kommuniziert, dass es um einen Film für seine Filmreihe gehe, in der er erst dokumentarisch arbeite, um dann hier und da Fiktion oder Unwahrheiten einzubauen.
It's really very unfair, what they are doing.
Es ist wirklich sehr unfair, was die beiden da tun.
Allerdings wurde auch der Regisseur schon mal als unfair bezeichnet. So sollte in einer anderen Folge seiner Filmreihe ein rechter Philosoph vor der Kamera Sex mit der erwähnten Studentin haben. Der Philosoph wird darin derart vorgeführt, dass er einem leid tut. Auch klingt es so, als wäre ein Telefonat mit ihm heimlich mitgeschnitten worden.
I didn't ask him because
ich habe ihn nicht um Erlaubnis gebeten, weil wir damals von so vielen Seiten dafür kritisiert wurden, dass wir diesen Film machen wollten. Und ich wollte zeigen, was wirklich passiert. Und manchmal sagen Menschen alles Mögliche am Telefon, was sie sich nicht vor der Kamera oder zu Journalisten zu sagen trauen.
Nach dem Interview erklärt Reutenbeek, der Philosoph habe ihm doch die Erlaubnis zum Mitschneiden gegeben. Er könne das nur nicht mehr belegen. Aber für seine Filmreihe habe er schon mehrfach heimlich mitgeschnitten. Die Welbecks behaupten, sie seien vom Regisseur auch ohne ihr Wissen gefilmt worden, was der bestreitet. Allerdings wirkt eine vor Gericht präsentierte Szene mit Lissies Welbeck tatsächlich wie heimlich gefilmt. Generell fragt sich, ob die Kunst Reutenbeeks solche Methoden rechtfertigt. Seine Filme wollen schlechte moderne Kunst als solche entlarven. Das ist tragikomisch, denn die Filme des darin mal kindisch, mal aggressiv auftretenden Regisseurs sind selbst schlechte Kunst. Wenn man den Regisseur einer Lüge überführt zu haben glaubt, sagt er, er habe als Künstler nur mit der Wahrheit gespielt. Vor dem Streit will Reutenbeek mit Welbeck für die Öffentlichkeit ein Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit vereinbart haben.
Maybe he's still playing a game.
Vielleicht spielt er immer noch ein Spiel. Vielleicht dient ihm auch dieses Gerichtsverfahren dazu, um mich unter Druck zu setzen und zu sehen, wie ich mich verhalte und um das ganze Projekt interessanter zu machen.
Schwer vorzustellen, wenn man Michel Welbeck so deprimiert auf seinem Bett liegen sieht.
Ich habe nichts gegen Pornografie, aber es ist mein Körper. Ich entscheide.
Soweit der Beitrag von Tobias Wenzel zum jüngsten Skandal um den französischen Schriftsteller Michel Houellebecq. Ein Urteil in dem Rechtsstreit wird am 28. März erwartet. In Frankreich übt die Literatur als Medium der Debatte und des öffentlichen Diskurses immer noch einen großen Glanz aus. Auch der 1968 geborene Éric Vuillard ist jemand, dessen Romane immer wieder Kontroversen lostreten. In seinen Romanen behandelt er meistens historische Ereignisse in sehr kondensierter Form. Ein ehrenhafter Abgang, so heißt sein jüngstes Werk, in dem es um Frankreichs Kolonialvergangenheit in Indochina geht. Damit war er zu Gast im literarischen Kolloquium in Berlin. Katharina Teutsch hat den Abend mit dem Romanisten Jürgen Ritte und der Journalistin Iris Radisch moderiert und sie zieht Bilanz.
Im Studio LCB war am Dienstag der literarische Weltgeist zu Gast. Éric Vuillard entfaltete im ausverkauften literarischen Kolloquium die Mission civilisatrice des Schriftstellers in der Tradition engagierter Literatur. Die Mission civilisatrice war ursprünglich der großspurige Anspruch der ehemaligen französischen Kolonialmacht in ihren überseeischen Eroberungen. Das Buch »Ein ehrenhafter Abgang« handelt vom Scheitern dieser Mission in Indochina. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte taxierte den Wert der 1954 verlorenen Schlacht von Dien Bien Phu als nationale Schmach. Sie zog in Frankreich einen unaufhaltsamen Prozess der Dekolonialisierung nach sich.
Dien Bien Phu ist der Anfang, die entscheidende Schlacht, in der Frankreich sich geschlagen geben musste. Und danach folgt direkt Algerien. Und die Soldaten und Generäle, die in Dien Bien Phu waren oder in Vietnam waren, gehen direkt danach nach Algerien und wüten dort vielleicht noch etwas wilder, weil sie die Schmach auswälzen wollen, die sie in Vietnam erlebt haben.
Vuillard zeichnet ein Kriegsszenario, das die Geschichten hinter der Geschichte beleuchtet. Wie ist er nach seinen Büchern über die Weltkriege, über die Kolonialverbrechen im Kongo und die Eroberung des Wilden Westens auf den Gegenstand seines neuen Buchs gekommen?
Mon livre a commencé par un détail qui m'est venu, qui est lié à un petit guide de voyage, par lequel il s'ouvre d'ailleurs aujourd'hui.
Eigentlich bin ich auf dieses Buch gekommen, indem ich auf ein ganz kleines historisches Detail gestoßen bin, nämlich einen Reiseführer aus den 20er Jahren, der vorwiegend französischen Touristen eine Reise nach Vietnam erleichtern sollte. Und wie in jedem Reiseführer gibt es auch da ein kleines Glossar, mit dem sich die Touristen dann durchschlagen sollen. Und mir ist aufgefallen, dass alle Begriffe in diesem Glossar ausschließlich im Imperativ formuliert sind. Das sind gewissermaßen Befehle, fahr mich zur Plantage, fahr mich zur Bank und so weiter. Halt die Rikscha an. Und auch selbst da, in diesem kleinen Detail, entspannt sich schon so ein System der Macht.
Alle Romane von Eric Vuillard sind virtuose Formen der Macht- und Institutionenkritik. Der Indochina-Krieg wurde, so lernt man im ehrenhaften Abgang, von einem Machtclan forciert, der seine Legitimation zum Teil noch von den Bourbonen herbezog. Während die Kosten für einen immer aussichtsloseren Kampf gegen ein Volk von Sandalenträgern explodierten und die Opferzahlen mit ihnen, profitierte eine kleine Pariser Clique aus Politikern, Bankern und Industriellen von der Verwüstung.
Diese ganzen Politiker, die hier auftauchen, also die Militärs, diejenigen, die im französischen Parlament über den Indochina-Krieg diskutieren, die werden schon alle ein bisschen vorgeführt. Also das hat stark satirische Elemente, das ist zugeschnitten darauf, dass man schon sieht, naja, also die sind vielleicht sehr wichtige Leute, aber können sie eigentlich auch bis drei zählen.
Sagte die Literaturkritikerin Iris Radisch.
Et puis il y a une autre cause plus profonde qui d'une certaine façon est liée, enfin se trouve dans mon livre.
In meinem Buch gibt es ein Kapitel namens Meet the Press, das von einer TV-Sendung handelt. Der französische General Delattre war in den USA zu Gast und hat dort im Fernsehen gesprochen. In dieser Fernsehsendung sieht man etwas ganz Erstaunliches, nämlich dass dieser sehr hochgestellte General Delattre ein furchtbar schlechtes Englisch spricht und sich vollkommen verhaspelt und verliert in der Sprache. Und dadurch, dass er so wahnsinnig schlecht Englisch spricht, merkt man, dass die ganze Sendung gewissermaßen gestellt und vorbereitet ist. Und da sitzt nun also dieser hochdekorierte Mensch in seiner Uniform und ist eigentlich eine Art Autorität oder soll das ausstrahlen. Man merkt aber, ihm wird souffliert. Da sitzt eben jemand und sagt ihm, was er eigentlich vorbringen soll. Und die Fragen werden so gestellt, dass die Antwort gewissermaßen schon klar ist. Das Ganze hat etwas von burleskem Theater. Und das hat mich fasziniert, das hat mich angezogen. Damit wollte ich arbeiten.
Und das gefällt nicht jedem. Immer wieder sieht sich Vuillard dem Vorwurf ausgesetzt, Fakten auf unzulässige Weise zu fiktionalisieren. Seinen Kritikern entgegnet er, an den entscheidenden Stellen seien seine historischen Erzählungen wahr.
Wenn man schaut, wo kommt der Begriff Fiktion her und was bedeutet er ganz am Anfang, dann bedeutet er, dass ich etwas gestalte. Es geht also nicht darum, etwas zu erfinden, es geht etwas darum, etwas zu gestalten. Und das tut die Literatur, indem sie diese Geschichten erzählt.
Eric Vuillard interessiert sich, und hierin liegt sein literarisches Engagement, für die universellen Aspekte des Kriegs. Und diese scheinen auch in der aktuellen weltpolitischen Lage im Ukraine-Krieg wieder auf.
Dès l'invasion, dès le début de l'invasion, on s'est souvenu, on a lu dans la presse que un grand nombre de nos anciens premiers ministres.
Mir ist da eine Sache aufgefallen, die eben auch mit meinem Buch zu tun hat. Gleich zu Beginn der Invasion haben die Zeitungen darüber geschrieben und auch aufgedeckt, dass ehemalige Minister und Premierminister, zum Beispiel aus Deutschland, aus Frankreich, aus England, ich glaube auch aus Holland und Österreich, an russischen Unternehmen beteiligt sind. Und hier sieht man mal wieder, wie sich die Geschichte wiederholt. Das war eben nicht ein Premierminister, sondern genau wie bei der Banque d'Indochine steckt eine ganze Struktur dahinter.
Il s'est égaré. C'est un opportuniste. Bon, c'est une affaire individuelle, voyez, une aventure personnelle. Là, c'est autre chose, c'est une structure, voyez, c'est quelque chose qui se répète, voyez, c'est quelque chose qui devrait intéresser les écrivains du futur.
Ein interessanter Abend im LCB und wer ihn nochmal nachverfolgen will, kann das morgen Abend in unserer Sendung Studio LCB um 20.05 Uhr tun. Und jetzt noch ein Blick ins Wochenende. Im Büchermarkt für junge Lesende am Samstag geht es um die Nominierungen zum Deutschen Jugendliteraturpreis. Dazu begrüßt sie meine Kollegin Dina Netz. Und unser Buch der Woche am Sonntag ist Andrzej Staszuks Grenzfahrt. Jörg Plath ist der Autor der Sendung. Das war's im Büchermarkt. Hier geht's weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Ein Thema der Sendung wird uns sicher noch lange begleiten, nämlich Long-Covid. An dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.